Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Uwe fährt mit seinem Vater im Fahrstuhl den Wolkenkratzer hoch. Der Junge schaut fasziniert auf den Zähler. Erster Stock, dritter Stock, 54. Stock. Plötzlich fragt er staunend: Papa, weiß der liebe Gott eigentlich, dass wir kommen? Ja, aus Kindermund. Was für ein Glück, dass wir keinen Fahrstuhl brauchen, um zu Gott zu kommen. Und überhaupt, wir müssen gar nicht zu ihm kommen. Er kommt zu uns. Und jetzt ist er da, für uns. Und die entscheidende Frage, die wir jetzt zu stellen haben, ist ganz einfach nicht, ob er da ist, sondern die entscheidende Frage ist jetzt, ob er für dich da sein darf. Ob du es willst, dass er für dich da ist. Und ob du dann offen bist für ihn, offen für das, was er dir zu sagen hat und mit dir vorhat. Und dazu lese ich uns jetzt den Predigttext vor, wie er von der Kirche vorgeschlagen ist, für den heutigen Sonntag aus Markus 4, Vers 35 bis 41. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen, und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Und nun bitte ich dich, Herr, öffne uns dein Wort, öffne unsere Herzen für dein Wort. Amen. Ich habe diese Predigt überschrieben: Still. Still heißt nun nicht einschlafen. Nach dem Motto: Der Kirchenschlaf ist der gesündeste Schlaf. Und die Pastoren, die predigen sowieso nur im Stehen, damit sie nicht einschlafen. Schweig und verstumm befiehlt Jesus dem Unwetter und dem Meer. Und er, was er sagt, geschieht. Die Schöpfung gehorcht ihm aufs Wort. Es entsteht die Ruhe nach dem Sturm. Die Lebensstille im Unterschied zur Totenstille. Keine langweilige Stille, sondern die Ruhe randvoll mit der Macht Gottes. Und das ist der erste Punkt. Das Leben eine Probefahrt. Jesus hat einen harten Tag hinter sich. Und jetzt will er mit seinen Jüngern über das Galiläische Meer. Und er nutzt die Zeit der Überfahrt, um zu schlafen. Das ist eine gute Idee von ihm und es würde sicherlich auch gebraucht haben. Und die Jünger mit Jesus im Boot, das sind fachkundige Leute, Fischer. Die verstehen ihr Handwerk. Und wenn wir mit unserem Lebensboot hinausfahren, dann verstehen wir wahrscheinlich sehr viel weniger. Da kann so manches Leck sein, das wir gar nicht bemerken und das wir erst dann bemerken, wenn das Boot vollläuft und Wasser ins Boot hineinschwappt und das Leben uns dann über den Kopf zusammenzuschlagen scheint. Vielleicht ist unser Kahn einfach zu morsch oder wir fahren ohne Kompass und wir merken nicht, dass vor uns ein Eisberg ist. Auf der Titanic lagen die Leute auch auf ihren Kissen und schliefen in tiefer Ruhe. Eine trügerische Sicherheit, dass doch nichts passieren würde, weil alles so gut abgesichert war. Und es hatte beim Stapellauf sogar geheißen: Dieses Schiff kann nicht einmal Gott versenken. Tja, das ist Blasphemie Gottes, Gotteslästerung. Und Gott lässt sich nicht spotten. Wir wissen, wie es mit der Titanic weiterging. Aber die Schicksalsschläge dieser Welt, die beruhen ja nicht alle auf Gotteslästerung. Sie gehören zur Vergänglichkeit dieser Welt. Nicht nur unser Leben, sondern der ganze Kosmos stehen unter dem Zeichen des Todes. Und in den Todeskampf werden alle mit hineingerissen. Die Guten und die Bösen, die Gerechten und die Ungerechten, die Glaubenden und die Nichtglaubenden, die Christen und die Heiden. Und die Jünger Jesu dachten, sie hätten alles im Griff. Es wäre eine Überfahrt. Die Menschen heute denken, das Leben ist eine Vergnügungsfahrt. Aber es ist ohne Frage eine Probefahrt. Wenn ein Schiff vom Stapel läuft, dann muss es erstmal eine Probefahrt machen und nach Möglichkeit das bei schlechtem Wetter, um zu sehen, ob die Maschinen laufen, ob da kein Leck ist, ob das Schiff hält, was es verspricht. Und wenn man dann so hinausgeschickt wird auf die große Reise durch das Meer durch hin zur Ewigkeit, die wir dann nach dem Tode anzutreten haben, dazu braucht man scheins eine Probefahrt. Und die allererste Frage, die da zu stellen ist, hast du Jesus mit an Bord? Wie sollen wir sonst in den Stürmen des Lebens bestehen? Aber mit ihm kann jede Krise zum Gewinn werden. Allerdings darf dann Jesus nicht nur ein Gast sein. Und das ist der zweite Punkt. Krisen, die fruchtbarsten Zeiten des Lebens. Krisen, die fruchtbarsten Zeiten des Lebens. Lasst das R im Fruchtbar drin. Nehmt es bitte nicht raus. Denn dann heißt es einfach nur Krisen, die furchtbarsten Zeiten des Lebens. Und das kommt natürlich auch manchem so vor, als wenn die Krise, in der er gerade steckt oder gesteckt hat, die furchtbarste Zeit ist, die er überhaupt je erlebt hat. Nein, Krisen sind die fruchtbarsten Zeiten des Lebens, auch wenn du das im Augenblick noch nicht verstehen kannst. Wenn die Stürme über einen hinwegpeitschen, der Tod eines lieben Menschen, der Verlust des Arbeitsplatzes, durch eine Prüfung gefallen, Ehe gescheitert, Gesundheit verloren, auf den Auen des Lebens, da wo die Sonne lacht, da reift man nicht. Im Erfolg reift keiner. Da wird er nur selbstgerecht und übermütig, hochmütig. In den Krisen lernen wir uns kennen und Jesus. Und wir erfahren, wie abhängig wir von Jesus sind. Und ich stelle mir vor, wie die Jünger mit Jesus hinausgefahren sind. Sie haben ihm das Kissen ins Boot gelegt, ganz fürsorglich für Jesus. Und gesagt, Jesus, nun schlaf mal gut. Von nun an kannst du alles uns überlassen. Wir kennen uns hier aus. Wir sind hier Tag und Nacht draußen auf dem Meer. Wir fischen hier. Wir haben hier beruflich zu tun. Jetzt, Jesus, kannst du dich mal richtig gut erholen. Wir passen auf dich auf. Der See Genezareth hat eine sehr unangenehme Eigenschaft, neben all dem Positiven. Die unangenehme Eigenschaft ist die, dass in Minutenschnelle Unwetter aufziehen können, Gewitter, Regen und. Ich bin einmal rausgeschwommen im See Genezareth, ziemlich weit nach draußen, hinter mir Tiberias, Kapernaum, auf der anderen Seite die Golanhöhe. Und dann, das ist das Tückische an diesem See, baut sich auf den Golanhöhen innerhalb von wenigen Minuten, eine schwarze Wand auf. Da kommt ein Unwetter. Das kam bei mir auch, als ich so weit draußen war. Ich konnte nur sehen, dass ich wieder zurückkam und tat mich schwer, als auf einmal die Regentropfen prasselten und die Blitze einschlugen und. Es war schlimm. Gott hat mich bewahrt, zum Glück. Ich habe nur gesehen, wie wahr die Bibel ist und dass die Fischer mit all ihrer Fachkenntnis davon auch so betroffen waren hier. Die Apostel, da machen sie eine strahlende Ausfahrt und Jesus ist mit dabei und alles ist wunderschön. Bis zu dem Augenblick, wo die Wellen hochgehen und ihr Schiff verläuft und sie Angst haben zu ertrinken und wo die Blitze in ihr Leben hineinzucken und der Donner rollt und sie wollen schier sterben. Wo liegt der Fehler? Der Fehler liegt ganz im Anfang. Darin, dass sie nicht gefragt haben, wer soll eigentlich steuern? Wer nimmt das Ruder in die Hand? Nein, sie haben Jesus in die Ecke quartiert und gesagt, nun schlaf man ruhig, hiervon verstehst du nichts. In Religion bist du ja ganz gut und deine Wunder sind auch nicht schlecht, aber das ist jetzt unsere Sache. Sie haben es wahrscheinlich gut gemeint und Sie haben Jesus dort ruhig schlafen lassen, schön in der Ecke, wo er nicht den Ablauf des Alltags stört. Sie haben selbst das Ruder in die Hand genommen, Sie haben selbst gesteuert und wollten selbst den Kurs bestimmen. Genügt das denn nicht, wenn Jesus dabei ist, wenn er in einer Ecke liegt und schläft? Genügt das nicht, wenn er sich ruhig verhält? Genügt das denn nicht, dass wir dann selbst bestimmen, dass wir selbst den Kurs unseres Lebens abstecken, dass wir dann selbst das Ruder in die Hand nehmen, dass wir selbst steuern? Ich bin doch getauft, ich bin konfirmiert, ich zahle meine Kirchensteuer, ich gehe relativ regelmäßig in die Kirche. Reicht das nicht? Dann ist Jesus immer nur für den Notfall da. Wo es längst geht, das bestimmen wir. Und wenn es dann kneift, dann muss Jesus ran. Der liebe Gott wie ein Feuerlöscher. Gut, wenn man ihn hat. Noch besser, wenn man ihn nicht braucht. Andere haben ihren Talisman. Wir haben unseren Jesus. Wenn Jesus es gut mit dir meint, dann muss er dir ja Krisen schicken, damit du wach wirst. Ich wiederhole das nochmal. Wenn Jesus es gut mit dir meint, dann muss er dir Krisen schicken, damit du wach wirst. Und nun wieder der Blick auf das Boot. Der Sturm ist da. Die einen, der Jünger, versuchen den Kurs zu halten, die anderen halten die zerfetzten Segel fest. Wieder andere versuchen, das hereingeschwappte Wasser herauszuschöpfen. Umsonst, das Boot ist fast voll und damit manövrierunfähig. Ihr kennt die Situation. Egal, was du machst, es nützt nichts. Du kannst dich nicht wehren. Du scheinst dem Sturm und all seinen Wellen hilflos ausgeliefert zu sein. Die Verhältnisse, die sind nicht so. Die sind einfach stärker als du. Was nun? War es das? Schluss? Aus? Und die Jünger greifen zu einem Mittel, da muss man sich als modern denkender Mensch doch an den Kopf fassen. Sie wecken Jesus. Und da fragt man sich, was hat denn Jesus mit diesem Sturm zu tun? Erstaunlich genug, dass er die ganze Zeit schläft. Aber was soll er denn nun machen? Versteht er mehr vom Boot und vom Wind und Wellen als die Fischer? Ist Jesus ein Oberfachmann? Versteht Jesus auch mehr von deinen Stürmen? Ist er der Fachmann für deine Depressionen, Krankheiten, die kriselnde Ehe? Welche Macht hat Jesus? Und als sie am Ertrinken waren und ihnen das Wasser bis zum Hals stand, da fingen sie an zu schreien, Jesus! Und auf einmal sollte er nicht mehr in der Ecke sein, abgeschoben. Auf einmal erinnert man sich an ihn. Not lehrt bekanntlich beten. Hört Jesus, auch wenn man in der Not betet? Ja, Jesus hört immer und er wartet immer auf dein Gebet. Und Gott sei Dank, dass Jesus hört. Wie oft hätten wir an ihm vorbeigelebt, wie oft wären wir in der Not umgekommen, wenn Jesus uns nicht antworten und helfen würde. Jesus lässt sich rufen. Er hätte sich ja auch zurückziehen können irgendwie und sagen können, lass doch mal sehen, wie ihr jetzt klarkommt. Und ich fürchte, einen solchen Satz, denn mit dem kommt man nicht klar. Manchmal merkt man sehr schnell, wie Gott einen anspricht und was er uns in den Krisen zu sagen hat. Manchmal. Manches aber verstehen wir überhaupt nicht. Was hast du denn aus deiner letzten Krise gelernt? Wie hat sie dich denn weitergebracht? In persönlicher Reifung, in Glaubensreifung, im Glauben? Oder hast du gar nichts gelernt und du bist nicht reifer geworden? Und die ganze Krise hat dir nichts gebracht, außer dass du verbittert bist. Verbittert. Du hast das Ganze in dich reingefressen, auch als frommer Mensch. Aber du hast die ganze Zeit mit Gott gehadert und tust es noch. Wie lange ist deine Krise her? Hast du einen Seelsorger, einer, der mit dir reden und beten kann? Willst du raus aus deiner Krise? Oder ist deine Krise mit dir verwachsen wie eine zweite Haut? Und je länger es dauert, desto tiefer ist dein Frust, desto verbitterter wirst du. Und wenn Jesus es nicht in die Hand nimmt, dann kannst du wissen, das ist nicht in 3 Wochen vorbei. Auch nicht in 1 Jahr. Manchmal dauert es 10 Jahre. Und mancher nimmt es mit in die Ewigkeit. Dann musst du Jesus ranlassen. Dann musst du ihn ranlassen. Was er dann tut, das weiß ich nicht. Aber ich möchte nicht mit einer so ungeklärten Situation bei ihm ankommen. Aber vielleicht steht dir das Beste ja noch bevor. Und Jesus wartet auf dich. Jetzt. Und du? Glaubst du das? Nicht nur, dass das damals so passiert ist. Dann glaubst du auch, dass Jesus auch den Stürmen deines Lebens gebieten kann und dass es still in dir wird. Und ich lade euch ein, diese Erfahrung wieder neu zu machen oder zum ersten Mal. Und ich kann dir versichern, dass das, was damals passierte, auch heute noch gilt. Jesus ist wach. Er hört dich und er will dir helfen. Und er möchte so gern, dass du ihm neues Vertrauen schenkst. Er möchte dich so gerne aus deiner Einsamkeit erlösen. Er möchte dir zur Seite stehen. Du kannst mit ihm reden, wie mit einem Freund. Du kannst ihm alles sagen, was dich bedrückt. Und er will mit dir an den Hindernissen arbeiten, an den Hindernissen ihm zu vertrauen. Er weiß ja, wie es dir geht. Und er hat dich liebevoll begleitet, von Anfang an. Nicht beobachtet, ob du alles richtig machst. Nein, er hat auf dich aufgepasst. Auch dann, wenn du es nicht einmal gemerkt hast. Und er weiß, was dich blockiert, welche Lebensmuster du gewählt hast, um mit deinen Erlebnissen fertig zu werden. Und er kennt dein Misstrauen genau und möchte so gerne, dass du aus diesem Gefängnis herausfindest und die frische Luft des Vertrauens findest. Er möchte, dass du wieder frei atmen kannst. Und er lädt dich so herzlich ein in sein Reich. Das ist der dritte Punkt. Was, wenn wir keinen Heiland hätten? Was, wenn wir keinen Heiland hätten? Wir können nicht alles erklären, nicht alle Nöte und alle Schrecken dieser Welt. Wir haben nicht auf alles eine Antwort. Wir haben noch nicht mal eine fromme Antwort auf alles. Aber was, wenn wir keinen Heiland hätten? Und ich erinnere mich, ich ging als Pastor im Talar hinter einem kleinen Sarg her, in Uchtdinge auf dem Friedhof. Der Sarg war so groß. Das Kind, das da geboren wurde, war nur 8 Tage alt geworden. Ein genetischer Defekt. Und dahinter dann die Eltern, und sie weinten, und alle weinten, alle waren angeschlagen und kaputt. Und 1 Jahr später gehe ich an derselben Stelle, fast auf den Tag genau. 1 Jahr später, an derselben Stelle, wieder hinter so einem kleinen Sarg. Das war der Bruder von dem Kind, das im ersten Sarg gelegen hatte. Genetischer Defekt. Sie waren beide nicht lebensfähig. Und dann habe ich mit den Eltern zusammengesessen. Manchmal kann man nur mit weinen. Das war da auch. Und dann habe ich gesagt, was, wenn wir jetzt keinen Heiland hätten, an den wir uns jetzt wenden könnten, der die Not unseres Lebens kennt, doch eure Not kennt und genau weiß, was ihr jetzt fühlt. Und die ganze Verzweiflung. Was, wenn wir keinen Heiland hätten? Aber wir haben einen Heiland. Wir haben ihn. Gott sei Dank, haben wir einen Heiland. Nein, wir haben nicht für alles eine Erklärung, aber wir haben einen Heiland. Und wir wissen, dass die Welt nicht besser wird. Lest Matthäus 24 nach. Da stehen die ganzen Vorzeichen vor der Wiederkunft von Jesus. Und wenn ihr das lest, dann wird euch Angst und Bange werden. Aber dann steht da auch Lukas: Wenn das alles geschieht, dann erhebet eure Häupter, weil ihr seht, dass das alles geschieht und weil ihr wisst, dass euer Herr kommt. Und dass von allem die Rede, was wir heute erleben, von Kriegen und Erdbeben und Überschwemmungen und. Aber wir haben einen Herrn, der jetzt da ist und der wiederkommt und der das alles in der Hand hat und er mitten in dieser kaputten Zeit Zeichen setzt. Zeichen seiner Macht. Zeichen. Nicht flächendeckend. Das wäre das Paradies, wenn nur noch Wunder passieren würden. Wir sind noch nicht im Paradies. Wir sind noch auf der Erde. Wir sind noch im Chaos und in der Vergänglichkeit und spüren das immer stärker und immer mehr. Aber Jesus hat das alles in der Hand. Und wenn er das alles in der Hand hat, dann kannst du das auch erleben. Und dann macht er auf einmal Heilungen und Wunder und dann Krankheiten. Dann ist er der Herr über die Naturmächte. Ich habe das nie vergessen. Ich war früher oft in Krelingen, dem geistlichen Zentrum hier bei Walsrode. Da kamen dann zum Jugendtag immer 10.000 Leute zusammen, junge Leute. Das war super, ich habe den Jugendtag oft mit aufgebaut. Es war einfach eine tolle Sache. Und das Beste daran war, wenn der Jugendtag war, war immer gutes Wetter. Es hat nie geregnet. Nie. Und wenn dann einer mal aus Versehen den Schirm aufspannte, dann schrien alle gleich, Schirm weg! Aber es war nicht nur so, dass die Christen das geglaubt und gesehen haben. Nee. Auch der Schützenverein und der Feuerwehrverein, die sahen das auch alle und legten dann ihre Schützenfeste und Feuerwehrfeste auf genau diesen Jugendtag, auf das Datum dieses Jugendtages. Ja, und damit sind sie gut gefahren. Die Welt hat gesehen, dass Jesus alle Macht hat. Alle. Jesus kann. Der Schöpfer der Welt hat heute noch dieselbe Macht. Auf Jesus ist zu rechnen. Die Alten nannten ihn früher den Heiland. Ich tue das heute immer noch, auch wenn ich noch nicht so alt bin. Aber er ist der Heiland. Er, der Heil macht. Er, der das Vertrauen wiederherstellt. Nein, du musst nicht alles allein machen. Nein, du bist nicht allein. Nein, du musst dich nicht überrollen lassen von den Stürmen des Lebens. Jesus hilft. Das haben die Alten gewusst und sie haben es erfahren und ich habe es erfahren und die vielen hier und du sollst es auch erfahren, wenn du es noch nie erfahren hast. Deshalb können wir bitten und beten, zeige deine Macht, Heiland Jesus. Es gibt bei Gott keinen Zufall, auch nicht in dieser Geschichte mit der Stillung des Sturmes, mit dem beinahe untergegangenen Schiff. Es gibt keinen Zufall. In Römer 8, 28 steht, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die Gott lieben. Und wir wissen, Gott führt mich in meinem Leben, was auch passiert. Und es muss alles erst an seinem Thron vorbei und genehmigt sein. Alles. Das dürft ihr wissen. Gott lässt das zu. Gott will mich dadurch führen und es gibt einen positiven Sinn, auch wenn ich es jetzt nicht alles verstehe. Am Ende, wenn ich bei ihm bin, dann werde ich es von oben sehen. Von oben. Und dann verstehe ich das Muster meines Lebens. Corrie ten Boom wurde mal gefragt, wie sie denn umgehen könnte mit ihrem so verworrenen, chaotischen Leben. Und da sagte sie, ja, jetzt bin ich hier und gucke wie auf einen Teppich von unten. Könnt ihr euch vorstellen, wie der aussieht? Von unten, geknüpft. Man sieht nur Verknüpfungen und nichts anderes. Aber, sagte sie, dann, wenn ich oben bin bei ihm, dann erkenne ich das Muster. Dann weiß ich, wofür das alles gut war. Dann weiß ich es und erkenne es. Also, Jesus alles zu trauen. Und da steht er mit ausgebreiteten Armen und herrscht das Meer an, weil er alles beherrscht. Und wenn er ruft, still, dann ist es still. Und wenn er in dein Leben hineinruft, still, dann werden die Nöte still. Die hochgehenden Wogen werden glatt und hinter den Wolken kommt wieder die Sonne zum Vorschein. Er beherrscht alles, alles. Und deshalb können wir ruhig sein und deshalb kann das genau umgekehrt gehen. Nicht wir stecken Jesus in die Ecke und er darf auf dem Kissen schlafen. Nein, er hat das Steuer in der Hand. Er beherrscht alles. Er steckt den Kurs ab und wir können uns in die Ecke legen und fahren lassen, uns tragen lassen, schlummern, schlafen. Und dann ist er da. Wenn wir aufwachen, ist er da. Jesus alles zutrauen. Kannst du das? Willst du das? Ich weiß nicht, wo deine Nöte sind. Ich weiß auch nicht, welche Wogen und Wellen dir in dein Schiff schlagen. Ob du abzusurfen drohst, ob du das Gefühl hast, dass du dich nicht mehr wehren kannst, obwohl du auch alles versucht hast. Aber die Krankheit ist stärker, die Kollegen sind stärker, die Nachbarn sind stärker, die Sexualität ist stärker, der Neid und der Hass sind stärker. Nur ein Wunder kann da noch helfen. Nein, 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 nein. Nur Jesus kann da noch helfen bei den Jüngern. Und bei dir. Still. Er gebietet der Not und es wird gut. Also was bleibt? Dies. Gib ihm das Steuer in die Hand und dann überlass dich ihm. Und Jesus hat gesagt, wenn du glauben könntest, dann würdest du meine Herrlichkeit sehen. Wenn du glauben könntest. Habt ihr keinen Glauben? Offensichtlich hatten die Jünger keinen Glauben. Also was wir brauchen, ist Glauben. Und wenn du glauben könntest, du würdest seine Herrlichkeit sehen. Und zum Glück stehen in der Bibel eine Menge Geschichten, Erfahrungen und Berichte von Menschen, die mit Jesus zusammenkamen und dann nur noch schreien konnten, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Vielleicht ist das erste Gebet heute, das wir ihn bitten, uns den Glauben zu schenken, den wir uns ja nicht machen können. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann beginnt es, dass wir wirklich Jesus alles zutrauen, dass wir uns von ihm geführt wissen und bei ihm persönlich geborgen sind. Amen.